Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu Screentime Sport Folge 31. Und wie immer mit einer pickepackenvollen Sendung. Es verlassen Leute Unternehmen, es kommen aber auch wieder welche dazu. Und jemand, der uns hier erstmal nicht verlassen wird, und den habe ich mir langzeitlich gebunden, ist David Bücker. Hallo David.
Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, wir haben wieder zahlreiche News für euch zusammengestellt aus der Sportmedienbranche in Deutschland und teilweise auch darüber hinaus. Deswegen werden wir heute über folgende Themen mit euch sprechen bei Screentime Sport in Folge 31. Über Alex Schlüter und Sebastian Hellmann, was das mit Prime Video zu tun hat. Ein paar von euch werden es mitbekommen haben. Wie auch immer, wir werden es zusammenfassen. Außerdem, DF1 sichert sich Champions League Relive und die Free-TV-MotoGP-Rechte. Außerdem gibt es die Sonntags-Sportschau jetzt demnächst auch online first, ähnlich wie beim Sportstudio. Tommy Schmidt produziert eine EM-Doku und Magenta und Sky kooperieren im Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft 2024. Das und noch vieles mehr werden wir heute besprechen in unseren Neuigkeiten, also rechte Neuigkeiten, danach auch in der Quotenanalyse, Sport in Zahlen und am Ende natürlich auch mit den Bewertungen, Beobachtungen und den Kritikpunkten, die wir und ihr zusammengefunden habt. Da haben wir reichlich Insta-Feedback bekommen in den letzten Tagen. Danke dafür, das werden wir bei den dementsprechenden Themen einbauen und am Ende natürlich auch der Lacher der Woche, der uns diesmal an der Schnittstelle zwischen Biathlon und Nachrichten dahin führt, aber das kommt natürlich ganz am Ende, Luca. Eine Menge los gewesen auf jeden Fall.
Genau, und damit starten wir mit einem der Top-Themen der letzten beiden Wochen, würde ich mal ganz fest behaupten, nämlich Alex Schlüter verlässt The Zone. Nach 8 Spielzeiten verlässt der Moderator nun The Zone. Sein Vertrag wird damit nicht verlängert, aber bis zu dem Zeitpunkt, wie die News rauskam, war ja unbekannt, wo es ihn hinzieht. Erstmal zu ihm selber bei The Zone, ist ja schon sehr lange dabei gewesen, muss man sagen. 8 Spielzeiten da schon lange, deshalb ja auch überraschend gewesen, dass er jetzt verlässt, weil er auch schon vorher bei The Zone, also bei Opta ja auch mit dabei war, die ja zur selben Unternehmensgruppe gehören. Ist ja in dem Sinne kein Zufall, dass er jetzt verlassen wird.
Ja, da endet auf jeden Fall eine Ära. Man muss auf jeden Fall aber auch dazu sagen, dass das Ganze noch nicht bestätigt ist. Also es gibt Medienberichte, es ist weder von The Zone noch zu Prime Video, da kommen wir gleich nochmal drauf, eine Bestätigung da, dass eben da eine Vertragsauflösung bevorsteht. Du hast es gesagt, seit 2016 nicht nur Fußball, sondern eben auch Basketball oder wenn wir an Decoded denken, da war ja auch das Gesicht und ist es ja auch immer noch, ob jetzt Basketball bei The Zone oder eben auch bei ProSieben Max, da ist er ja aktiv und wird es auch weiterhin bleiben bei den Run NBA über Übertragungen, die es ja auch mehr oder weniger erfolgreich gibt. Das ist ja auch ein oft zitiertes Thema bei uns hier im Podcast. Und generell war er früher bei 90.11, dann war er Sport 1 FM, die ja damals die Bundesliga-Audiorechte hatten und ist dann zu The Zone gegangen. Und das Ganze ergibt jetzt Sinn, weil ja, es ist natürlich unerwartet, aber mit der Perspektive, die ihm jetzt geboten wird, denn wenige Stunden später nach der Meldung, Schlüter verlässt The Zone, kam die Meldung, Hellmann verlässt Prime Video und Schlüter soll der Nachfolger werden, gibt das doch dann mehr Sinn. Sebastian Hellmann und Amazon trennen sich laut Sportbild dann wohl auch nach 3 Jahren Zusammenarbeit in der Dienstags-Champions-League-Sendung. Das Ganze soll Alex Schlüter dann übernehmen. Es ist für beide Personalien ein sehr, sehr interessanter Schritt, wie ich finde, Luca.
Ja, vor allen Dingen, wenn man betrachtet, Hellmann seit 2021, also seit dem Beginn von Amazon Prime Video in der Champions League mit dabei, wird aber dann zumindest Sky nach unseren Informationen und das, was den Medienberichten wir entnommen haben, wohl dann erstmal dabei bleiben, aber dann eben der Champions League dann erstmal fernbleiben und Alex Schlüter wechselt dann in dem Sinne die Seiten und geht dann eben von The Zone zu Amazon Prime Video mit der Champions League. Was das Thema Bundesliga auch wahrscheinlich für The Zone heißt, wird sich nochmal an anderer Stelle zeigen, aber spricht jetzt zumindest im ersten Moment jetzt nicht für ein Verbleib für The Zone in der Bundesliga. Können wir natürlich nicht an einer Personalie festmachen, keine Frage, aber das ist, wie du schon gesagt hast, das Gesicht von The Zone, dass er dann das Unternehmen dann verlässt, ist schon eigentlich sehr bezeichnend dafür.
Ja, haben ja viele gesagt, es gibt zunehmend mehr Rotation in den DAZN-Bundesliga-Übertragungen. Es ist viel mehr als nur Alex Schlüter und Laura von Torre auf 1 und 2 in der Moderationsposition. Da wird es und ist ja auch schon so viel Rotation geben. Interessant wird es natürlich auch, was das Ganze mit Prime jetzt bedeutet. Man hat auch argumentiert oder lesen können in manchen Berichten, dass mit Exklusivität argumentiert wurde, dass Prime sich eventuell daran gestört habe, dass Hellmann ja bei Sky das Bundesliga-Topspiel macht und vor allem auch dadurch bekannt ist. man kann jetzt sagen, Alex Schlüter wird bei Run NBA nicht so bekanntes Gesicht werden oder sein wie Sebastian Hellmann beim Bundesliga-Topspiel, aber rein Exklusivität sehe ich da noch nicht und natürlich auch spannend im Hinblick auf die Ambitionen von Prime eben, ja, in mehr als nur einem Champions-League-Spiel pro Woche vielleicht sich aktiv zu zeigen. Das werden wir beobachten. Bundesliga-Rechtevergabe, ein viel zitiertes Stichwort, wird in den kommenden Wochen mehr aktueller denn je.
Genau, spätestens dann in Richtung April und Mai ist das hier ein ganz großes Thema und da werden wir sicherlich sehr, sehr viel formatfüllend auch hier drüber reden und berichten. Ja, formatfüllend und das wird dann auch neu sein und da rennt man so ein bisschen den anderen davon, nämlich RTL sichert sich, überraschend fand ich zumindest, wenn man die Meldung gelesen hat, die Rechte an den Berlin-Marathon. Ja, ein Wettbewerb, der zwar auch schnell daherkommt, ähnlich wie die Formel 1 das jetzt auch tut mit dem Comeback bei RTL, aber ja, in Sachen Leichtathletik oder Marathonsport ist ja RTL jetzt nicht, zumindest in den letzten Jahren, bekannt gewesen.
Genau, da kommt nämlich so ein Fakt, den wir beide, glaube ich, nicht auf dem Schirm hatten, nämlich, dass seit 2010 die Übertragungsrechte damit erstmals wieder bei RTL liegen. Der Berlin-Marathon, ja, unter Leichtathletik-Fans werdet ihr es wissen, ja doch auch bekannt für gute Zeit, mitunter auch Weltrekord statt gewesen. Seit letztem Jahr ist das ja nicht mehr der Fall. Vielleicht wird sich das dieses Jahr ändern und vielleicht ist das ja die Hoffnung von RTL, dass Berlin der Austragungsort ist, wo dieses Jahr das erste Mal die Stundenmarke in einem regulären Marathon fällt, wer weiß. Aber es ist natürlich ein interessanter Sonntag. Neben NFL, Zweitliga-Konferenzen und der Formel-1-Comeback jetzt auch den Berlin-Marathon dort zu platzieren, ist natürlich ein einmaliges Event, das Ganze jetzt für 3 Jahre. Ich bin gespannt, wie sie es aufziehen und auf die Zahlen natürlich auch. Im ersten, im RBB und bei Eurosport wurde der in den letzten Jahren übertragen und mal gucken, wie RTL das natürlich gerade auch mit dem Spendenmarathon verknüpfen kann, was natürlich eigentlich total naheliegend ist.
Genau, das dann eben werden wir beobachten, auch beim Berlin-Marathon, das dann jetzt eben mit RTL. Ich glaube, und das kann ich mir gut vorstellen, dass man das ein bisschen anders aufreißen wird, wahrscheinlich auch ein bisschen Prominenz dazu bekommen wird, auch rund um die Strecke. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man das sehr unterhaltsam und auch sportlich da sehr interessant begleiten wird.
Das Ganze am 29. September
genau.
Diesen Jahres.
Ja, also noch in Richtung Start der NFL, also da kann man wahrscheinlich auch nochmal richtig gut die Werbetrommel für das Sportformat, auch wahrscheinlich das wichtigste Sportformat für RTL, die NFL, da auch nochmal sicherlich werben.
Ja.
2 große Gesichter von RTL verlassen jetzt das Haus und die Mediengruppe RTL. Das ist zwar jetzt nicht direkt beim Sport, aber zumindest eine Personalie, Peter Klöppel, ist es nicht. Der hört ja auf bei RTL aktuell, aber genauso wie Ulrike von der Gröben. Die beiden haben eben RTL aktuell lange begleitet. Gerade Ulrike von der Gröben für uns interessant gewesen, weil sie ja dort den Sport gemacht hat über Jahre jetzt.
Genau, Ende August werden die beiden bei RTL aktuell aussteigen. Peter Klöppel wird wohl für das ein oder andere Format noch da bleiben, aber auf jeden Fall 2 prägende Personalien, die sich da verabschieden. Dann kommen wir zu einer Sache, du hast es ja angesprochen, manche Leute verlassen, manches Neues kommt dazu, so auch in der Premier League, denn dort wurde am vergangenen Wochenende eine neue Kameraperspektive getestet. Beim Heimspiel von Arsenal London gab es nämlich, ja, ich nenne es mal so, eine FIFA-Schienenkamera, die also nicht von einer statischen Position über das Spielfeld hin und her schwenkt, zwar auch schwenkt, aber sich während des Spiels mitbewegt. Das heißt dann ungefähr so auf Abseitspositionshöhe sich immer auf Ballhöhe mitentwickelt oder mitfährt, besser gesagt. Laut Sky-Kommentator Yogi Hebel ist das wohl nur im Emirates Stadium aktuell verfügbar, wenn man nicht seiner Insta-Story Glauben schenken möchte. Generell aber eine sehr, sehr spannende Entwicklung, wie ich finde. Guckt da gerne mal rein, ob es da irgendwelche Clips gibt, um euch da mal einen ersten Eindruck zu verschaffen. Ich finde es erstmal gewöhnungsbedürftig und weiß noch nicht, ob ich da großer Fan von werde.
Ich glaube, viele jüngere Leute, die das Videospiel und die Fußballsimulation EA Sports FC oder auch früher FIFA gespielt haben, genau, da hast du es schon gesagt, das wirkt da ziemlich ähnlich. Ich glaube, im echten Sport muss man einfach daran schauen, wie sich das so gewöhnungsbedürftig da darstellt. Also wenn das extrem sich dann extrem anders ist wie die normale Kamera, sage jetzt einfach mal, dann hat es, glaube ich, keine große Zukunft, aber die Premier League ist ja für solche Sachen ja immer mal gerne zu haben, dass man da auch mal, ja, vielleicht mal experimentellere Sachen ausprobiert und ich meine, alleine mit dem Fernsehgeld, was man ja auch immer bekommt, kann man das ja auch mal rein investieren. Von daher, wenn das nur aktuell im Emirates möglich ist, muss man es auch nutzen.
Muss man mal gucken, wie man das dann einheitlich gestaltet, ob das jetzt häufiger passieren soll. Wie auch immer, wir werden es beobachten. Was wir auch beobachten konnten und ich aus einer ziemlich besonderen Perspektive war die Sky Next Generation Kids Konferenz am vergangenen Samstag. Frank Buschmann ist da, der sollte das Ding sowieso moderieren, aber noch für einen weiteren jungen Kollegen eingesprungen, der dann das Bayern-Mainz-Spiel eigentlich kommentieren sollte. Buschi hat das übernommen, mit den anderen drei zusammengearbeitet, obwohl es im News-Studio, das ja nicht für eine Konferenz technisch eigentlich ausgelegt ist, mitunter dann doch so ein bisschen technisch drunter und drüber ging, ohne dass ich da jetzt in die Einzelheiten gehen kann und will und darf wahrscheinlich auch. Ja, es war einfach trotzdem ein tolles Event, durchaus positives Feedback, auch wenn wir in der ersten Spielhälfte durchaus ein paar Tonprobleme hatten, dass es ein bisschen asynchron war, aber ich denke im Großen und Ganzen eine schöne Sache und wenn die technischen Sachen dann irgendwie besser eingeschleift sind, könnte man das ja irgendwann sich sicherlich nochmal vorstellen. Kurzum, Next Generation auf jeden Fall ein Zukunftsformat im besten Sinne.
Ja, hoffentlich, dass es dann so bleibt. Wir haben es ja auch schon in der Formel 1 gesehen, wir haben es beim Tennis gesehen, beim Fußball ja auch schon öfters. Das ist ja schon zur guten Tradition geworden, dass man das dort macht. Von daher jetzt auch neu mit der Konferenz. Als Wiederholung habe ich es mir angeschaut mit dir auch nochmal zusammen. Ja, es hat ziemlich Spaß gemacht und ich glaube, wenn es vielleicht mal so Spiele dabei sind, die einem vielleicht persönlich nicht so interessieren, lohnt sich die Kids-Konferenz vielleicht ja umso mehr. Und umso mehr lohnt es sich, bei DF1 einzuschalten, wenn man vielleicht kein DAZN-Abo besitzt, um möglicherweise sich ein Champions-League-Spiel nochmal im Nachhinein anzuschauen, nämlich das Ganze bei DF1. Da haben wir schon länger drüber gesprochen, dass DF1 ja mit DAZN ja auch ganz groß im Sport mit dabei mischt und viele ausgewählte Live-Spiele, ja auch zum Beispiel der Frauen-Bundesliga, der Frauen Champions League und der Saudi Pro League ja auch ins Free TV holt und jetzt macht man das zusammen mit DAZN und DF1 mit der Champions League. Dort macht man dann das Real-Life-Spiel am Freitag zur fast besten Sendezeit, 20 Uhr ist da nämlich die Vorgabe.
Genau, das hat natürlich für einige verwirrende Schlagzeilen gesorgt. Free-TV-Sender sichert sich Champions-League-Rechte mit einem Haken oder mit einem Negativpunkt, dass es eben nicht live, sondern real-life ist. Aber ich finde trotzdem eine interessante Sache, gerade bei so viel diskutierten Spielen wie Leipzig gegen Madrid, das Rückspiel, das ja auch gezeigt worden ist, ist es vielleicht eine ganz... ich stelle mir so einen Stammtisch vor. Dann regt man sich da auf über die nicht gegebene rote Karte, kann sich natürlich die Highlights angucken, aber um so den Flow des Spiels mitzubekommen und so, was passiert wäre, wenn dann ein Mann weniger und so, ist das Real Life über die volle Distanz vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, genau. Immerhin gibt es ja bei DAZN sowieso die Möglichkeit, das Spiel im Real Life anzugucken. Das ist bei anderen Anbietern anders, aber wie gesagt, im Free TV ja auch keine schlechte Sache. Wie gesagt, Freitagabend Madrid gegen Leipzig, das Rückspiel war jetzt zu sehen und diese Woche wird es Dortmund gegen PSV Eindhoven sein. Also an dem Abend, an dem wir aufnehmen, das Spiel wird dann am Freitagabend im Ü-Live zu sehen sein. Ja, was soll man sagen? Die Geschäftsführung ist natürlich glücklich, unser Publikum so gespalten. Wir haben Zuschriften bei Instagram bekommen. Christian Siebert schreibt, DF1 Real-Life Champions League wird nicht funktionieren und Stefan Reichert hat geschrieben, wer braucht CL Real-Life, wenn man die Ergebnisse schon gehört und gesehen hat? Zuerst am Freitag, dann erst zu sehen, aber die Highlights im ZDF dann schon am Mittwoch macht irgendwie keinen Sinn, nur für die Hobbytrainer, um Erfahrungen zu sammeln. Aber natürlich muss jeder Sender auch DF1 das Programm voll machen. Eine Frage zu DF1, könnte DF1 zur Konkurrenz zu Sport1 werden? Zum Beispiel beim Samstagsspiel der zweiten Liga oder wenn es um anderen exklusiven Live-Sport geht. Exklusiver Live-Sport ist ja schon da, aber ich finde die andere Frage ganz interessant eigentlich.
Ja, das haben wir beide schon so ein bisschen im Vorgespräch angesprochen. Ich habe mir dabei so gedacht, so, ja, guck mal, DF1 gibt es jetzt gerade mal 3 Monate, roundabout. Wenn wir den März voll machen, dann, und aktuell liefert man ja mehr Live-Sport als Sport1 selber. Also wenn man dazu zählt, die ausgewählten Spiele der Frauen-Bundesliga, der Frauen-Champions League und der Saudi Pro League, ob man sie jetzt guckt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber im Thema Fußball ist man da eben Free-Bereich bei DF1 ja auch sehr gut ausgestellt. Jetzt kommt, das sprechen wir gleich auch nochmal im Detail, die Motorrad-Weltmeisterschaft dazu und man hat ja auch noch die Formel E am Start. Also von daher DF1 super gut. Klar, jetzt zum Thema Real-Life Champions League, ob das jetzt was bringt, ist die andere Frage. Aber man wirft allein schon deshalb so ein bisschen Licht auf DF1, die eigentlich ohne sowas vielleicht sogar zu einer grauen Maus mutieren würde. Was meinst du da?
Ja, genau. Und dann wäre es natürlich die spannende Frage, ob sie sich jetzt bei der DFL auch Unterlagen gesichert haben bei Servus TV, um da irgendwie das Zweitliga-Topspiel vielleicht sich zu sichern, weiß ich nicht. Da werden einige einsteigen wollen und vor allem, da wird das Allerwichtigste sein, Sport 1 darf die Bundesliga-Rechte nicht verlieren. Ich bin gespannt, ob DF1 da mitmischen wird. Ich finde, ganz abschreiben dürfen wir die nicht. Also es ist ja nicht Viaplay, um jetzt mal einen weit hergeholten Vergleich anzustellen.
Nein, vor allen Dingen, weil DF1 ist das große Glück, mit gleich zwei Sendern kooperieren zu dürfen, nämlich mit so
und viel Geld zu haben.
Genau, und dann eben dadurch viel Geld zu bekommen. Ich meine, Free TV, klar, ist immer ein schwieriges Pflaster, aber man scheint sich da ja ganz gut über Wasser halten zu können. Also, weil sonst hätte das ganze Konstrukt ja auch nicht funktioniert. Ich meine, DAZN Media begleitet das Ganze ja mit DF1 zusammen. Also von daher ist ja für DAZN ja auch für sie nicht uninteressant, ihre Inhalte ja auch in Richtung Free TV zu bringen, um mögliche neue Kunden dann an den Start zu bringen.
Genau, du hast gesagt, man kooperiert mit mehreren Sendern und das führt uns zum nächsten Thema, denn auch die MotoGP bekommt jetzt doch zumindest ein großes Zuhause im Free-TV, wenn auch dort nicht die ganze Saison zu sehen ist. Das ist ja das, was du seit Monaten eigentlich gepredigt hast, seit bekannt ist, Sky sichert sich die MotoGP-Rechte, dass ja irgendwas im Free-TV noch dazukommen muss. Nun wissen wir auch, wo und in welchem Umfang, Luca.
Genau, weil es ja und lange nicht hieß, oder es hieß ja von Anfang an von Sky nicht, dass es exklusiv ist. Das macht man ja gerne mal, wenn man Sachen dann mit einkauft. Nämlich, genau, du hast schon gesagt, DF1 zeigt MotoGP. Nun doch im Free-TV. Man hat sich über die nächsten Jahre die MotoGP jetzt im Free-TV gesichert. Das Ganze mit dem Kooperationspartner Servus TV, heißt also von Christian Brugger, Alex Hofmann mit Alina Marsi und Yves Scher wird man dann die übliche Kooperation und auch damit die Übertragung von Servus TV dann sehen können, dann auch wieder im deutschen Fernsehen. Das haben ja viele, viele vermisst. Allein schon deshalb, dass man eben jetzt aufgrund der neuen Start der MotoGP-Saison auf Sky setzen muss, wenn man alles sehen möchte. Aber auch allein das Team dann wieder komplett anders war. Das ist jetzt durch DF1 dann nicht mehr der Fall, denn man kann eben 12 ausgewählte Rennen dann sehen. Auftakt macht das Rennen nämlich von Portugal, nämlich der 23. und 24. März, also schon das in Ende März und damit schon dann doch früh für die MotoGP-Fans. Also wer das Rennen vielleicht von Katar nicht unbedingt gesehen hat, kommt dann direkt beim zweiten Stopp der MotoGP auf seine Kosten bei DF1. Exklusiv bzw. weiterhin laufen ja alle Rennen parallel bei Sky.
Genau, dann kann ich es einmal kurz durchgehen. Im April sind es Austin und Jerez, im Mai ist es Barcelona, im Juni Mugello, im Juli dann der Sachsenring, der Deutschland Grand Prix auch im Free-TV zu sehen, im August Silverstone und Spielberg, im September Misano, im Oktober dann Thailand, Burinam und im November dann die letzten Rennen in Malaysia und in Valencia. Das Ganze natürlich auch mit der Frage versehen, die wir bei Instagram bekommen haben, von Emrik wohl auch mit den Rahmenrennen oder eben dann nur MotoGP. Das ist gar nicht mal so eindeutig zu beantworten, aber wir glauben jetzt mal, wenn wir einem Artikel der Salzburger Nachrichten Glauben schenken mögen, dass auch die Rahmenrennen, also Moto3 und Moto2 an den jeweiligen 12 ausgewählten Rennwochenenden, so sie denn dabei sind, auch im Free-TV dabei sind. Und Stefan, 35 11 schreibt noch, ja gut, Free TV, das ist zwar keine schlechte Sache für die MotoGP, vor allem ist es besser als die Formel 1 bei RTL, eben weil man noch mehr im Free TV sehen kann. Am Ende bleibt aber den Fans nur der Weg zu Sky.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wenn man alle Rennen gucken möchte, das ist sowohl bei der Formel 1 so, als auch bei der MotoGP, weil es eben so viele Rennen sind, kann man eigentlich da kaum auf Sky in den beiden Fällen sogar verzichten, weil wenn man unbedingt bei alles sehen möchte, dann muss man eben in das Portemonnaie greifen und dadurch dann das Abo sich sichern. Aber zum Vorteil, vielleicht wenn man MotoGP und Formel 1 Fan ist, kann man das ja alles in einem machen. Das sieht ja beim Fußball manchmal ja nicht unbedingt so einfach aus.
Home of Motorsport ist das Stichwort.
Genau.
Ja, genau. Zur MotoGP bei Sky kommen wir nachher noch sowohl mit Zahlen als auch mit Bewertungen und machen weiter mit der Sonntagssportschau, die sich jetzt so ein bisschen was beim Sportstudio im ZDF abgeguckt hat und jetzt eingeführt hat, dass man die Zusammenfassung am Sonntagabend schon online vorab in der Mediathek sehen darf.
Genau, alles ab 21.15 Uhr, das hat man jetzt auch schon im Laufe des Wochenendes, wenn ich mich da jetzt nicht vergriffen habe oder was man da so ein bisschen gesehen hat, auch auf Social Media, hat man da auch schon gut für Werbung gemacht. 21.15 Uhr dann vorab in der Mediathek und das altbekannte Format in den dritten Programmen WDR, NDR, MDR, BR, HR, alles bleibt vorhanden. 21.15 Uhr, also eine halbe Stunde später, gibt es das dann in den linearen Kanälen der dritten lokalen Programme, aber das bleibt eben vorhanden für die jüngere Zielgruppe und das ist ja auch ganz klar die Zielgruppe für die Mediathek. Macht man das jetzt eben eine halbe Stunde früher, ähnlich wie man das jetzt auch bei beim Sportstudio sieht, wo man ja auch gerne mal eine halbe Stunde früher dann on air geht im Livestream bei sportstudio.de und in der Mediathek.
Genau, einen praktischen Vorteil hat's, wenn wir nämlich ein Sonntagabendspiel haben um 19.30 Uhr, so geschehen, schon letztes Wochenende mit Bayer Leverkusen, die ja sich anschicken, deutscher Meister zu werden, dann kann man ja die Highlights im öffentlich-rechtlichen Fernsehen schon direkt quasi nach Abpfiff sehen. Das ist ja in dem Sinne bei den Sonntagsspielen dann vielleicht ein kleiner Trost, wenn da ein Spiel um 19.30 Uhr angesetzt ist. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Fußball ist das Stichwort. Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Ihr wisst es alle, Heimturnier. Und einer denkt sich, Heimvorteil mit Tommy Schmidt. Der ja, ZDF-Mann wird nämlich einige Nationalspieler auf ihrem Weg zur EM begleiten. Namentlich sind das Marc-André Ter Stegen, Robin Gosens und Niklas Füllkrug. Das Ganze wird dann ausgestrahlt am 1. Juni 2024. Nach dem Champions-League-Finale, das man im ZDF ja auch im Free-TV sehen kann, ab 20 Uhr an dem Tag soll das Ganze dann auch schon in der Mediathek zur Verfügung stehen.
Zur Doku selber, die soll die Chancen der deutschen Mannschaft beim Turnier im eigenen Land zeigen, persönliche Perspektiven der Spieler und ihre Hoffnung auf dem eigenen Platz und dies im Team dann auch thematisieren. Tommy Schmidt spricht mit den Spielern im Training, im Stadion und zu Hause sowie mit anderen Spielern der Mannschaft und auch mit dem aktuellen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Und die Doku soll auch weiterhin zeigen, dass die Spieler trotz ihrer Profis-Status auch nur Menschen mit Träumen, Ängsten und Hoffnungen sind. Produziert und das noch zum Detail in Zusammenarbeit mit der Gruppe 5 Hilf Produktion und eben der Hauptredaktion von Show und Sport des ZDF. Tommy Schmidt also weiter im Fußball mit dabei, neben Copper DS im audiovisuellen Bereich dann auch nun in Farbe im Fernsehen zu sehen.
Ja, der Nachfolger von Studio Schmidt als einmaliges Event. Wer weiß, mal gucken. Schön vorgetragen, Luca. Magenta und Sky kooperieren zur Fußball-Europameisterschaft 2024 ebenso. Es wird ja hoffentlich keine große Boykottwelle geben, wie wir das ja vor Katar viel diskutiert haben, Weihnachten 2022. Ihr müsst ja dieses Jahr kein Glühwein-WM oder EM-Streaming machen. Das Ganze könnt ihr im Sommer tun und das Ganze möchte Magenta TV natürlich auch mit ihrem eigenen Programm in den Kneipen Deutschlands machen. Deswegen hat man sich jetzt mit Sky zusammengetan, um öffentliche Public Viewings und eben Gastronomie zu beliefern. In tausenden Bars, Hotels und Kneipen mit Sky-Hardware sollen bis zu 3 Kanäle von Magenta TV auf die vorhandenen Receiver übertragen werden, kostenfrei. Dann gibt es die verschiedenen Tarife, die die Betriebe eben zahlen müssen. Um das dazu zu haben, die Telekom überträgt ja alle EM-Spiele live. Viele Spiele werden im Free-TV bei ARD, ZDF und RTL zu sehen sein. Aber ja, ist einfach eine schöne Möglichkeit auch für die Telekom, die eigenen EM-Programme zu verbreiten.
Genau, das Ganze auch, ich sage jetzt mal, sehr unkompliziert. Denn viele Bars, die ja die Sky-Bundesliga-Konferenz oder auch die Spiele dann eben zeigen mit Sky-Hardware, ja, sehr unkompliziert dann eben auf die EM-Spiele, auch alle EM-Spiele dann auch Zugriff haben. Das ist ja manchmal nicht ganz so einfach in heutigen Zeit, weil sich extra so ein Magenta-Stick oder irgendwie eine Möglichkeit daran zu machen, das dann auch in den Bars zu zeigen, ist manchmal nicht so einfach. Und dass man jetzt dort mit Sky sehr gut kooperiert und Magenta sich da diese Plattform widmet, ist für die Betreiber sicherlich auch sehr erfreulich, würde ich mal sagen.
Genau, dann kommen wir gleich zu unseren Kurznews. Allerdings gebe ich vorher noch ein kleines Best-of aus einem DWDL-Interview, das heute erschienen ist, mit dem, thematisch passend, Magenta-TV-Chef Arnim Butzen. Denn der freut sich schon auf die EM 2024 und so ein paar Inhalte kann ich euch mal vortragen. Er sagt nämlich über die Bundesliga-Rechtevergabe, ein großer Aufschlag bei den zu vergebenden Bundesliga-Rechten, Fußball-Bundesliga-Rechten in diesem Jahr ist nicht unser Ziel. Und zur EM sagt er, dass es natürlich das klassische Signal weiterhin geben wird, aber auch ein Taktik-Feed als zweiten Kanal und auch das Reaction-Feed mit YouTubern und Influencern, was wir auch schon hatten, das wird es weiterhin geben. Kommt direkt von der Fanmeile in Berlin, was auch schon klar war, Konferenzen im letzten Vorrundenspieltag, die Personalien Kerner, Ballack, Kemme, Fuß und neu auch Mustafi, da kommen sicherlich auch noch einige dazu. Außerdem, wie gesagt, Magenta TV-Studio Hub in Köln-Deutz, das werden wir, oder haben wir ja auch schon besprochen, das werden wir dann sehen. Wir sind gespannt, wie. Außerdem hat man ja versprochen, die EM in UHD zu zeigen. Die UEFA produziert es aber gar nicht in UHD. Das heißt, es wird wie erwartet hochskaliert. Auch das haben wir jetzt hier bestätigt. Und ansonsten sind wir einfach gespannt, ob die sich dann wirklich raushalten bei der Bundesliga-Rechtevergabe und wie die Übertragungen bei der EM dann natürlich im Sommer wirklich aussehen. Außerdem natürlich auch noch viel wurde gesprochen über die Nicht-Sportschiene, das Nebenkostenprivileg und so. Also lest da gerne selbst mal rein.
Genau, das Ganze bei DWDL in den Interviews zu finden. Dann sind wir direkt bei unseren Kurznews und schauen auch so ein bisschen über unseren Tellerrand hinaus, was das Thema Deutschland und Österreich und die Schweiz angeht. Und da schauen wir gerne mal auch nach Nordafrika, in die Türkei und in den Nahen Osten. Das Thema heißt dabei beIN Sports. Die haben einen Mega-Deal mit der Formel 1 abgeliefert. In 25 Ländern wird man die Weltserie damit zeigen. Und dieser Deal erstreckt sich bis in das Jahr 2033. Da freut sich erst recht Formel 1-Präsident und CEO Stefano Domenicali. Und auch dabei werden dann exklusive Dinge produziert, auch für die gewissen Standorte, gerade Nordafrika, Nahen Osten und die Türkei, für beIN Sports sehr interessant. Und damit ist dann ein möglicher Wechsel zur Formel 1 exklusiv zu Apple erstmal ausgeschlossen, denn der Deal geht bis 2033. Wir haben ja immer von der Marke 2027 gesprochen, weil da auch Sky mit drin ist in Deutschland, aber das ist jetzt wohl erstmal komplett vom Tisch.
Genau, habe ich nichts hinzuzufügen. Dann gehen wir noch einmal kurz zurück zur Fußball-EM und springen wieder nach Deutschland. Es gab mal EM Total vor unserer Zeit. Ich glaube 2002 oder 2004 bei einem der großen Turniere, logischerweise. Ja, dann 2004, weil 2002 war WM. Mit Puffy wird es auch TV Total während der EM geben. Eine zweistündige Spezialausgabe am Mittwoch, dem 12. Juni um 2015. Bei ProSieben natürlich. Die Idee ist nicht neu. Wie gesagt, Stefan Raab hat das Ganze mal gemacht. Mal gucken, wie das anläuft. Das ist auch dann kein tägliches Format, so war es nämlich damals. Also auch da sind wir gespannt und dann gehen wir noch weiter in dem Fußball weiter zur Europa League. Am Donnerstag bei RTL Plus um 18:45 bei Freiburg gegen West Ham United feiert nämlich ein neuer, vielleicht einmaliger Experte, vielleicht auch mehrfach Experte, eine Premiere bei RTL Plus.
Genau, Nils Petersen ist jetzt neu dabei bei RTL Plus, feiert dort Premiere im Exklusivspiel von RTL Plus mit SC Freiburg und West Ham United dort in England. Das Spiel findet ja dort statt. Viertelfinale wird man dann in dem Sinne dann entscheiden, wer dort das Ticket dann in Richtung Viertelfinale zieht. Das Ganze dann im Matchday zusammen mit Cornelius Köpper als Co-Kommentator wird Nils Petersen das Ganze begleiten. Das Spiel von Leverkusen und Karabakh ab, dann gibt es ja dann am Abend im RTL-Hauptprogramm zu sehen.
Genau. Außerdem haben wir in der letzten Folge, glaube ich, über das geplante US-Joint-Venture-Vorhaben von Disney, Fox und Warner Brothers Discovery zu einem Sportstreamer besprochen. Und der Fubo-CEO, also quasi der Chef von dem größten Konkurrenten, der hat das Ganze als Sportkartell bezeichnet. Fubo selber sagte mir ehrlich gesagt vorher gar nichts. Hat mit steigenden Abonnentenzahlen und Umsätzen eine ganz gute Tendenz, ist aber noch nicht profitabel. Kennen wir von anderen Läden auch schon aus Deutschland. wir sind gespannt, wie das weitergeht und ob das wirklich so passiert. Der Fox-CEO währenddessen hat gesagt, er erwartet 5 Millionen Kunden in den ersten 5 Jahren. Also wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt und sind damit am Ende unseres Newsblocks angelangt.
Genau, und damit gehen wir direkt in die Quotenanalyse hinein und starten damit dann auch direkt zum Nachholspiel des DFB-Pokals, was ja aufgrund des ergiebigen Regens von Saarbrücken auf den gestrigen Standpunkt von heute aus Aufnahmezeitpunkt 13.3., gestern nämlich der 12.3. verlegt worden ist. Das Spiel von Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach, das die Saarbrücker dann auch gewonnen haben, mit doch sehr guten Quoten.
Ja, über 5 Millionen in der Spitze haben eingeschaltet. Das waren insgesamt etwas weniger als bei Leverkusen gegen Stuttgart. Über 1 Million in der Zielgruppe, auch über 20% Marktanteil. Deswegen ist es ein großer Erfolg. Und mal gucken, wie es dann mit der Saarbrücker Reise weitergeht. Es wird ja auch im Halbfinale dann eine Partie im Ludwigspark dann gegen Kaiserslautern geben. Dann gehen wir jetzt so ein bisschen schneller durch. Wir haben einige Quotenzahlen heute. Deswegen gehen wir ein bisschen schneller durch einfach. Ich mache mal weiter mit dem Entscheidungsspiel der Fußballfrauen-Nationalmannschaft im Kampf um das Olympia-Ticket beim Nations League-Turnier, Spiel um Platz 3 gegen die Niederlande. Gary Pauband hatte die Ehre, vor über 5,6 Millionen Zuschauern zu kommentieren im Schnitt. 23% Marktanteil, richtig stark, auch in der Zielgruppe 1 Million und ein Marktanteil dort von knapp 19%. Weiter geht es mit der Formel 1, dem Saisonauftakt, den haben wir nämlich noch nicht besprochen, in Bahrain, aber auch ein paar Zahlen aus Saudi-Arabien haben wir gleich noch für euch.
Genau, RTL verzeichnete am Samstagvormittag das Rennen ja um einen Tag vorverlegt, Samstagnachmittag, Entschuldigung, eine niedrigere Reichweite als noch in den vorherigen Jahren mit Durchschnitt 1,9 Millionen Zuschauern im Vergleich zu früheren Werten zwischen 2,4, die jetzt auch nicht unbedingt überragend waren, und 2,9 Millionen Zuschauern. Trotzdem erreichte die Formel 1 bei den Zielgruppe 14 bis 49 eine gute Quote von 6,8%. Dann gehen wir weiter nach Österreich und da sieht es sehr gut aus. 445.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Rennen am Samstag dann live. Marktanteil 32,6%, insgesamt 43,9% in der Zielgruppe 12 bis 49. In Österreich ist die Zielgruppe da nochmal ein bisschen anders gestrickt. Dann machst du weiter, nämlich mit Sky aus Bahrain und Saudi-Arabien.
Genau, da haben wir natürlich auch die Zahlen. Beim Saisonauftakt waren es 430.000, beachtliche 8%, schreibt die WDL. Und natürlich das zweite Rennen in Saudi-Arabien, das dann kein RTL-Rennen mehr war. Da war ja nur das Qualifying bei RTL Plus mit Sky-Signal zu sehen. Waren es dann schon mehr als beim Saisonauftakt in Bahrain. Es war dann auch 2 Stunden später Rennstart, wenn ich mich nicht irre. Und es waren dann nicht 430.000 wie in Bahrain, sondern 580.000 in Saudi-Arabien, die vor den Schirmen waren. Knapp 10% Marktanteil in der Zielgruppe und 20% in der Zielgruppe. Da ist was durcheinander gegangen. Es waren insgesamt 10 und 20 in der Zielgruppe so rum. Und das Ganze hat natürlich auch Einfluss auf den Bundesliga-Nachmittag gehabt. Da hat man sich dann bei Sky in der Bundesliga teilweise im Tagesschnitt sogar an Sat.1 vorbeigeschoben. Also man merkt auch jetzt am vergangenen Wochenende zum Beispiel, oder auch am vorvergangenen, wenn die Bayern eben dabei sind oder nicht. Das ist echt starkes, was Sky da abliefert mit der Bundesliga. Das ist aller, ja, was soll man sagen? Aller Ehren wert, so, meine Güte.
Genau, du sagst es, Sky zieht an Sat.1 vorbei, zeigt auch so ein bisschen die Schwierigkeit von Sat.1, zeigt aber umso mehr die Stärke von Sky. Du hast schon erwähnt, mit, wenn man starke Mannschaften auch in der Konferenz hat, 15.30 Uhr. Ist eben Zuschauermagnet weiterhin auch immer. Die Europa League ist auch Zuschauermagnet für RTL und das Ganze in der Zielgruppe, fangen wir da mal direkt an, 0,67 Millionen, klingt erstmal nicht so viel, aber 11% Marktanteil. Zwar konnte man sich nicht an den Topmodels vorbeisetzen, aber für Fußballverhältnisse dennoch sehr, sehr gut, was das Thema Europa League anbetrifft, grundsätzlich, also in der Gesamtpublikum ab 3 Jahren heißt es 2,89 Millionen und 14,3%. Weiterhin sehr, sehr gute Quoten.
Genau, dann machen wir noch einen Sprung nach Österreich. Das haben wir eben bei Servus TV schon getan. Servus TV hatte in Bahrain 445.000 Zuschauer bei der Formel 1. Das ORF hatte jetzt in Saudi-Arabien 602.000, auch über 30% Marktanteil. 44% Marktanteil in der Zielgruppe. Da sieht man einmal, was Formel 1 in Vollberichterstattung im Free-TV so ausmacht. Außerdem haben wir noch Quoten von Sky zur MotoGP-Premiere. 40.000 Leute haben dazu geguckt, 0,4% in der Zielgruppe. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Außerdem parallel, das war ja echt ein Wahnsinnsprogramm, auch parallel zur Formel 1, ja dann eben nicht, weil das war ja schon am Samstag, aber trotzdem Sonntag groß aufgemacht, Premier League Topspiel, Liverpool gegen City mit knapp 500.000 Zuschauern, über 200.000 in der Zielgruppe, auch da Marktanteil 6%, Konferenz zweite Liga zieht auch unfassbar gut gerade, fast 500.000, unter anderem wenn da HSV oder Schalke mitspielen, das ist auch schon immer ganz ordentlich, aber an eine Sache kommt es natürlich nicht ran, Benni. Unsere alten Biathleten sind ja noch ein paar Wochenenden unterwegs oder jetzt steht das Saisonfinale vor der Tür. Wie sah es denn in Soldier Hollow aus zu ganz besonderen Sendezeiten?
Ja, zur Primetime kann man wirklich sagen, Staffel der Frauen durchschnittlich 3,3 Millionen Zuschauer, Marktanteil 13,3%. Zur besten Sendezeit und der Sprint der Männer, dann ein bisschen später 23 Uhr, das merkt man dann auch bei den Zuschauerzahlen, 1,93 Millionen Zuschauer dann in der Gesamtzahl, Marktanteil aber 13,5%. Es gab dazwischen in den Pausen noch dann die Doku-Reihe Ohne Gewehr mit Michael Antwerpes, das gab nochmal 2,50 Millionen Zuschauer dann drauf. Und was wir auch erleben dürfen, ist mal wieder Quoten von The Zone.
Also vorher wollte ich noch sagen, die Bayern waren Samstagnachmittag dabei, deswegen hat die Sportschau die 4-Millionen-Marke mal wieder geknackt. Das kann man sagen. Und ja, The Zone-Quoten. Ja,
klar.
Da hat man es ja jetzt hinbekommen, mit einer Methodik und der AGF da eigene Quoten zu veröffentlichen. Hinspiel in Rom gegen die Bayern, Champions League, Achtelfinale. Netto-Reichweite 1,334 Millionen Zuschauer, linear während der zweiten Halbzeit 233.000 auf The Zone 1. Auch die Bayern beim Auswärtsspiel in Bochum 1,6 Millionen, ungefähr 400.000 bei The Zone 1 während der zweiten Halbzeit. Und gegen Freiburg gab es auch noch Quoten bei The Zone 1, 160.000. Also auch das, ich bin einfach gespannt, erstmal in welcher Regelmäßigkeit diese Zahlen veröffentlicht werden und dann vielleicht auch mal von Sachen, die nicht mit Bayern München zu tun haben.
Ich glaube, das werden wir nicht so oft erleben, dass Sachen dabei sind, die nicht mit oder ohne Bayern München auskommen werden. Ja, ich glaube, das müsste die erste Quotenveröffentlichung von The Zone in diesem Jahr gewesen sein. Deshalb, wenn es jetzt. Ja, ich meine schon, deswegen. Also, mich würde es zumindest nicht wundern. Also, wenn das mal in jedem 3-Monats-Schnitt kommt und dann immer Bayern München enthält, wäre schon ziemlich interessant. Da ist es beim Weltsport am Sonntag da schon deutlich interessanter und vor allen Dingen gibt es da immer Zahlen, zwar jetzt nicht in der Hülle und Fülle für den Nachrichtensender, aber die zeigen ja dann doch sehr viel Breitensport, muss man sagen, nämlich Handball und Basketball, also das, was man so in dem Bereich eigentlich nicht so im Free-TV sieht, weil es dann eben bei unter anderem Dein liegt, aber da hat man ja auch die Kooperation.
Daher rührt es ja, genau. Also wir haben ja jetzt auch einige Handballspiele wieder im Ersten mit der Olympia-Quali, haben wir auch in den letzten Wochen schon drüber gesprochen. Am Wochenende lief auch das Magdeburg-Spiel gegen die Füchse, glaube ich, im Free-TV, weiß ich gar nicht, im MDR lief das am Wochenende.
Ja, genau.
Genau, und jetzt eben Welt am Sonntag. Ja, das ist ja das, was von BILD.TV übrig geblieben ist. Da liefen ja noch im letzten Jahr die Dein Free-TV-Slots. Füchse Berlin gegen Erlangen, Marktanteil magerer 1%. Basketball-Bundesliga Alba gegen Oldenburg 30 bzw. 40.000, 0,1 oder 0,2% Marktanteil. Und es gibt auch einen Talk BILD-Sport. Selbst der war stärker als das Basketball-Bundesliga-Spiel. Der Talk hat 60.000 bekommen und in der marktrelevanten Zielgruppe immerhin ein halbes Prozent Marktanteil. Also das ja fast noch schlechter als ran NBA und das zu nicht ganz so unhumanen Uhrzeiten.
Genau, das eben so ein bisschen das Problem von Weltsport am Sonntag. Vielleicht gibt man den aktuell noch so ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit, aber schön, dass es das trotzdem gibt, muss man eigentlich sagen, weil ja, da doch sehr viele Fans auf ihre Kosten kommen werden und dies auch dann auch tun. Und auf unsere Kosten kommen wir nämlich jetzt auch bei unseren Bewertungen. Da gab es sehr viel Schönes, aber auch sehr viel Lustiges, würde ich mal sagen. Das ist noch nicht der Lacher der Woche. Aber was sehr schön war, ist, dass ja, Karim Pauband nicht ganz alleine das Entscheidungsspiel der Frauennationalmannschaft begleiten musste.
Ja, also erstmal schön, dass er es machen durfte. Fanden wir beide ganz cool. Und dass Katrin Lehmann auch als Co-Kommentatorin dabei war. Also wir kennen sie als Expertin im ZDF für Frauenfußball, wenn sie sich auf dem Studioboden wälzt, wie bei der WM oder bei Sven Voss oder anderen dann am Tisch dementsprechend oder im Studio, wie auch immer. Aber dass sie mitkommentiert, finde ich schön. Das macht sie auch häufig im Schweizer Fernsehen sowieso, wo sie auch Expertin bei den Länderspielen der Herren ist, wenn ich das richtig verfolge auf ihrem Instagram-Account. Das fand ich auf jeden Fall schön. Und Und eine andere, was heißt, was soll ich sagen, schöne Sache waren die Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften, wenn man sie denn sehen konnte. Die liefen ja nirgendwo im deutschen Fernsehen, nicht mal auf sportstudio.de, nicht mal auf sportschau.de. Allerdings gibt es ja trotzdem irgendwie die öffentlich-rechtlichen Sender, die damit drin hängen, denn es lief bei Eurovision Sport. Und das ist ja trotzdem mit der EBU zusammenhängend. Und dass es dann sportschau.de und sportstudio.de nicht schaffen, auf die Livestreams, die deutsch kommentierten Livestreams von Leichtathletik von einer Hallenweltmeisterschaft zu verweisen. Das ist wirklich ein Armutszeugnis, gerade wenn ich dann wieder sehe, Sonntag 20.15 Uhr ORF Sport Plus am 3. März Leichtathletik Hallen-WM.
Ja, ein leidiges Thema hier. Also, dass man nicht einfach das Signal abgreift von Eurovision Sport und das dann auf sportstudio.de oder sportschau.de oder in die Mediathek knallt. Man weiß es nicht. Es ist kurios. Also es würde ja ein Reiter Eurovision Sport nennen, wo man vielleicht Breitensport dann auch anbieten kann. Wer weiß, das wäre ja auch sehr, sehr schön. Also vor allen Dingen für so Sachen wie Leichtathletik Hallen Weltmeisterschaft, was ja nicht sehr von Unwichtigkeit ist. Also von daher. Ja,
olympische Kernsportart.
Genau, Schwimm-WM ist ja auch.
Schwimmen, Turnen, Leichtathletik. Ja, ist genau. Alles bei Eurovision Sport. Ja.
Ja, genau. Und zusätzlich hat man ja auch Biathlon im Portfolio.
Skiflug-WM kann man sich da bis zum Umfallen angucken.
Wir haben ja auch geguckt, so ein bisschen Motorsport hat man ja auch dabei mit der Extreme E und mit der E1-Series. Und von daher, ja, aber das ist eine tolle Plattform, muss man sagen. Also wenn man da einmal das gefunden hat, ist es eigentlich toll, was man da for free bekommt. Da ist mancher Streamingdienst schlechter aufgestellt, wo man dafür Geld bezahlen muss. Von daher Eurovision Sport nur sehr
lohnenswerteres Rabbit Hole als der Anzeigenhauptmeister.
Ja, genau. Dann haben wir den auch mal hier in der Folge verarbeitet. Das war unser Ziel. Nee, Spaß. Aber weiterer Fun Fact haben wir für euch dabei, nämlich LFC-TV. Und das Ganze bei The Zone mit Sport Digital Fußball, nämlich das Hammerspiel, was jeden Premier League-Fan direkt vom Stuhl fallen lässt. Liverpool gegen Manchester City. Wem es interessiert, kann das Ganze nämlich nochmal nachgucken bei The Zone und nicht bei Sky.
Das ist Wahnsinn, oder? Dass Real Life eben bei The Zone verfügbar ist und nicht beim Rechteinhaber der Premier League-Rechte in Deutschland. Ich glaube, das sagt einfach schon die Kuriosität par excellence.
Club TV ist auch in Deutschland. Also von daher.
Auf Deutsch kommentiert.
Ja, das ist eigentlich noch krasser. Gleiche Fun-Fact-Sache, würde ich mal sagen. Keine MotoGP-Clips bei Sky und Wow. Also, man hat schon so ein tolles Recht mit der MotoGP, was man auch über das Wochenende dann doch sehr gut verkaufen konnte, zu dem, was ich dann auch gesehen habe. Ich meine, mit Lukas Kajewski und mit Eddie Milke hat man ja auch Leute rangeschafft, die sich ja auch mit dem Thema MotoGP oder Motorrad generell sehr befassen. Von daher eigentlich schade, dass man das nicht irgendwie zur Verfügung stellt. Sagen wir auch immer zur Formel 1 oder auch zur Bundesliga. Warum stellt ihr nicht einfach die kompletten Spiele zumindest für eine Woche einfach auf die Plattform, damit man sich das Ganze nochmal anschauen kann? Also wo ist das Problem?
Ja. Kann ich nur unterschreiben. Genau, dann haben wir einen DWDL-Artikel zu der viel zitierten PDF, die wir in der letzten Woche vorgestellt haben, mit der Bundesliga-Rechtevergabe, mit der Überschrift, der Sportschau kommen die Top-Mannschaften abhanden. Aber ich finde, und du bist da, glaube ich, auch der Meinung, dass viele Nachrichtenagenturen gerade alles mit diesem Sportschau austitulieren, dass, wenn ich, also ich glaube immer noch nicht, dass die ARD da beide Pakete nicht angreifen wird und das dann trotzdem mit der Sportschau mal aufgemacht wird, finde ich schwierig. Und dann wird da noch tituliert, dass es die Möglichkeit gibt, dass Pay-TV-Anbieter Geld für die Free-TV-Partner zuschießen. Also, dass beispielsweise Sky RTL noch Geld gibt dafür, dass RTL noch ein bisschen was an möglichen Paketen dann an dem Sonntag im Free-TV dazu packt. Aber finde ich total unrealistisch. Wenn, dann ist es ja eher umgedreht der Fall.
Gut, das mit den Top-Mannschaften ist schon so ein Thema, denn die Bundesliga möchte ja am besten Bayern, Dortmund oder jetzt in dem Fall vielleicht auch Leverkusen an Extraslots bringen, damit man da noch mehr, also damit es in dem Sinne, da kommen wir wieder zum Thema, exklusiver und leuchtturmspieliger wird. Von daher ist das sicherlich ein Thema, was man auch nochmal in Richtung rechte Periode angreifen wird. Auch hier im Podcast werden wir es sicherlich nochmal deutlicher vertiefen. Aber du hast da schon recht, das Thema Sportschau, glaube ich, interessiert so ein bisschen, glaube ich, jeden Fußballfan, weil die Sportschau schon eine sehr große Institution geworden ist über die letzten Jahrzehnte. Und wenn man da so einen Abgang machen würde, wäre schon extrem krass. Aber ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich meine, dass RTL Geld von Sky bekommt, ist eigentlich auch unrealistisch, weil eher ist es umgekehrt, ja, dass RTL richtig. Sky Geld gibt, damit man sich vielleicht in Richtung Bundesliga was macht, weil meinst du, warum diese Kooperation mit RTL und Sky überhaupt zustande gekommen ist, damit sich Sky da ein bisschen extra Geld auch mitfinanzieren kann und RTL ein bisschen was dann auch im Free-TV zeigen kann, was man bei Sky auch schon so sieht.
Genau. Du hast eben schon angesprochen, bei WOW gibt es gerade keine MotoGP-Highlights. Generell, wie war denn dein Eindruck vom ersten MotoGP-Wochenende bei Sky? Ich habe es ja also auch im Sender selber ganz gut mitbekommen. Total coole Atmosphäre. Ich finde auch, das macht sich im Studio da unten dann doch besser, als ich dachte. Ich finde den neuen diese Kommentatorenposition am Kommandostand mega cool eigentlich. Ich bin gespannt. Also ich fand es erstmal cool, dass jetzt alle da waren, wirklich an dem ersten Wochenende. Das wird sich ja dann im Laufe der Saison auch ändern. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden eigentlich.
Ich sehe es auch so. Also das, was ich gesehen habe, ich habe den Freitag ein bisschen verfolgen können, war das echt ganz nett. Von daher, warum nicht? MotoGP bei Sky hat, glaube ich, dann doch, finde ich, sehr eine Zukunft. Weil ich meine, sonst hätte man sich auch jetzt unter dem neuen Sportchef bei Sky sich da nicht so ein recht gesichert, muss man sagen. Man hat ja auch viel Know-how von Sky Italia übernommen, was ja auch gut ist. Ich fände es aber auch wirklich gut, wenn man das so ein bisschen durchziehen würde, dass man halt mit Eddie und Lukas die Saison komplett begleiten würde und nicht dann die Abstriche macht, nach dem ersten Rennwochenende ein bisschen da drunter fahren zu müssen. Ist halt echt schade. Ich meine, die beiden haben auch selber viel zu tun. Von daher, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen damit begründet. Aber Sandra vor Ort, glaube ich, tut auch nicht schlecht, weil ich habe zwar in der letzten Folge noch gesagt, Sky Italia, die Interviews da zu nutzen, macht Sinn, aber gleichzeitig sage ich ja auch immer, vor Ort tut immer gut in eigener Sprache. Ich muss jetzt hier keine vollumfängliche Berichterstattung haben, vielleicht wie bei der Formel 1, immer vor Ort mit Peter.
Oder was dein geheiligtes Eurosport im Motorsport immer zaubert,
ja,
und bei mir im Skispringen nicht.
Nein, also das muss, finde ich, jetzt nicht sein. Ich finde, da ist die Studioübertragung, wenn man es gut macht, und das macht mir eigentlich echt ganz gut mit Lisa Hofmann, von daher ist das, finde ich eigentlich ganz nett anzuschauen. Von daher bitte mehr auch bei Sky so beibehalten, aber wie gesagt, das ist ja so erstmal nicht abzuwarten oder zu sehen, deshalb wird es abzuwarten sein, wie das dann jetzt ab dem zweiten Rennwochenende sein wird.
Genau, vielleicht überzeugst du ja noch hunderttausende Menschen öfter einzuschalten, dann wird man da sicherlich auch überlegen, noch was aufzurüsten. Viel Erfolg beim Rekrutieren. Wir haben noch Meinungen dazu mit einem sehr, sehr guten Argumentationspunkt, finde ich, von Skywalker 1998 oder 89, sorry. Er schreibt: Fand persönlich die Berichterstattung professionell und das Produkt MotoGP wurde besser zur Schau gestellt. Finde Eddie Milke als Kommentator auch gut, weiß aber auch, dass andere Leute seine Art nicht gerne mögen, mag es sehr gerne, wie er mit Herzblut dabei ist. Zudem finde ich bei Sky besser, dass es eine Distanz zum Red Bull-Konzern gibt. Auch bei Moto2 und Moto3 fand ich die Kommentatoren sehr angenehm. Also hier Lob für die Kommentatoren und Distanz zum Red Bull-Konzern finde ich sehr, sehr gutes Argument. Das ist ja generell auch bei den Servus-TV-Formel-1-Übertragungen ein stichhaltiges Argument, was man auf jeden Fall mal anbringen muss. Gerade jetzt im Kontext auch der Diskussion rund um Marco und Horner und so. Also schon nicht ohne.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, Servus TV mit dem Konstrukt von Red Bull, mit dem Red Bull Media Haus dahinter, da ist eine kritische Berichterstattung wahrscheinlich über das eigene Haus eher ungern gesehen. Klar, man schaut da gerne mal auch in der Formel 1 natürlich auf die Red Bull Fahrzeuge oder auch in der MotoGP, Moto2 oder auch Moto3, auf die Nachwuchs- oder auch dann Werkspiloten Red Bull-seitig aus. Von daher, ja, das stimmt schon, das ist echt ein Argument, keine Frage. Deswegen, klar, berechtigte Kritik, muss ich gar nichts eigentlich dazu sagen. Also geht dir wahrscheinlich genauso damit.
Ja, absolut. Kann ich unterschreiben. Dann kommen wir noch zu zwei, drei kleinen Sachen, bevor wir gleich zum Lacher der Woche und dann auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt sind. Denn es gab ja doch dann gewaltige Programmvielfalt bei ProSieben Max. Das ist auch schon ein Weilchen her, am 3. März abends. Luca, es gibt sie noch, die NHL im Free-TV. Da hat ProSieben Max nämlich den US-Sport verbunden und NHL und NBA zusammen an einen Abend im Programm gepackt.
Genau, das hat mich so ein bisschen überrascht, dass die NHL doch noch existiert bei ProSieben Max, aber sie gibt es noch. Also ist man nicht nur auf dem Parkett unterwegs, sondern auch auf dem Eis weiterhin dabei. Ich glaube aber, die Quoten von ProSieben Max, wir haben zwar jetzt keine mehr in der letzten Zeit gehabt, sind leider nicht so gut. Ich muss wirklich sagen, leider, weil im Endeffekt ist es echt schade, dass man sich auf sowas dann einlässt, also auf die NHL und auf die NBA, und dann wird es halt kaum geguckt. Ist halt, finde ich, sehr schade. Von daher, ja.
Um bei der NHL nicht zu sagen, wird kaum gesendet.
Ja, genau, eben.
Das kommt ja noch dazu. Das ist
noch schlimmer, genau.
Ja, genau, wird nicht gesendet, ist ein gutes Stichwort, und auf dem Eis eigentlich auch, denn zu später Stunde waren nicht nur die Biathletinnen und Biathleten unterwegs, sondern auch die Ski-Alpinen, und zwar schon eine Woche vorher. Beispielhaft habe ich hier mal einen Screenshot bei uns im Dokument hier rausgeholt von Espen, dem Slalom der Herren am Abend des 3. März. Der zweite Durchgang ist gestartet um 20 Uhr und live drauf waren, haltet euch fest, Eurosport, ORF1, SRF2 und Sportstudio.de. Was ich aber gleichzeitig auch gesehen habe, Luca, One plant schon wieder Übertragungen vom Eiskunstlauf.
Da machen wir wieder die Büchse der Pandora auf mit dem Sportsender der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Von daher, ja, das Thema bleibt ja immer noch sehr, sehr präsent, muss man sagen.
Es ist unglaublich.
Eislaufen bei One.
Ich verstehe es nicht.
Aber Ski-Alpin nicht. Also, mich hat es allein schon gewundert. Aber
oder im BR ja, oder so.
Fand ich ja auch schon gut. Das fand ich ja auch schon gut, dass man Biathlon dann in der Primetime gezeigt hat, aber das lag halt, wie gesagt, halt nur darauf, und das haben wir in den Quoten so ein bisschen sehen können, weil es halt eben geguckt wird. Also sehr
ja,
gut
ja,
geguckt
richtig.
Wird. Aber ja, klar. Das soll ja nicht die Präsenz oder der Hauptanteil des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sein, dass man nach Quoten geht, von daher hat das ja eigentlich keine Argumentation, dass ja, man es nicht
Punkt.
Zeigt. So.
Ja, verstehe ich nicht. Also, wie gesagt, auch wenn es ein ZDF-Wochenende war, es muss eine Möglichkeit geben, öffentlichkeitsrelevante Sportevents, die deutlich mehr Leute gucken würden, als es bei NHL und NBA bei RAN der Fall ist, irgendwie in irgendeinem linearen TV-Sender der Öffentlich-Rechtlichen im Fernsehen zu zeigen. Es ist bei der Leichtathletik so, es ist beim Schwimmen so, es ist beim Turnen so, es ist bei Ski-Alpin so, es ist überall, wo viele und große Communities in Deutschland unterwegs sind, die sich einfach nur wünschen, ihre Sportler im ganz normalen, stinknormalen Fernsehen zu sehen. Vielleicht auch, weil sie etwas betagter sind und mit Internet nicht so viel zu tun haben können. Da kann man so viel faseln von, wir sind in der Moderne angekommen, wie man will. Aber du kannst nicht alle Leute zwingend ins Online schieben, während die x-te Wiederholung irgendeiner random Telenovela in irgendeinem Spartensender läuft, die mitunter noch schlechtere Quoten haben als die NHL und NBA bei RAN.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wir reden ja schon von der jüngeren Generation. Ich würde mal sagen, wir sind gehören da absolut zu, aber
das macht mich rasend.
Das ist Wahnsinn. Sachen im Fernsehen zu gucken, doch noch linear, sind einfach immer noch sehr, 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 sehr schön. Von daher, ich hoffe, das hört jemand zu und nimmt es mit und sagt irgendwann, ja. Hey, das deutsche Sportfernsehen kommt zurück. Nämlich DSF von ARD und ZDF. Das ist der Name.
Luca, wir machen das ja nicht, damit, weil wir Leute aufregen wollen.
Nein,
wir machen hier das ja, das haben wir ja von Anfang an gesagt, um mit Leuten in Kontakt zu reden, Kontakt zu treten. Also ja. Egal, wer das jetzt hört oder wenn ihr Leute kennt, die uns das erklären können, warum es so ist, ob jetzt hier wer das der Sportschau-Redaktion zuhört oder wie auch immer, kommt an uns heran, schreibt uns und erklärt uns, warum ihr es nicht macht. Wir kritisieren ja die Sachen so, ja klar, aber auf eine konstruktive Art und Weise, das können wir auch hier nochmal betonen, dass wir gerne Hintergründe erfahren würden, warum Sachen so gemacht werden, die wir dann vielleicht besonders gut oder besonders schlecht finden.
Genau.
Und das ist halt eine Sache, die wir nicht so gut finden und wir würden gerne wissen, warum das der Fall ist. Ich glaube auch, dass wir nicht die einzigen Menschen sind, die das so sehen, weil sonst würde es nicht in ORF 1 und in SRF 1 laufen.
Gut, wie gesagt, ich glaube, die Sportredaktionen der Sportschau oder auch des ZDF können da wenig für, wenn Sachen im Hauptprogramm gezeigt werden oder nicht. Da sind wieder andere Leute für
verantwortlich. Dann muss es halt nicht mal das Hauptprogramm sein.
Ja, wie gesagt, Programmdirektionen, ich glaube, die sagen da lieber was ganz anderes, aber es ist ein leidiges Thema. Es sind die Öffentlich-Rechtlichen, die da, glaube ich, nicht allzu spontan reagieren, wie zum Beispiel dann die Privaten, die dann, wenn die so ein Recht hätten, das auch sehr gut versenden können, egal wo sie es machen. Von daher wäre das ja eben eine Möglichkeit. Wie gesagt, die Sender hat man sowohl von ARD-Seite
Grüße und an ZDF. Die Europa League bei Kabel 1 an der
ja,
Stelle.
Ja, genau, man hat es ja auch irgendwie hinbekommen. Auch RTL und Nitro zeigen ja auch die Europa League oder Conference League ja auch gern mal optional woanders. Also wenn es kein RTL-Spiel ist, dann wird es halt bei Nitro gezeigt. Aber
Conference League-Finale.
Gezeigt. Genau, ja.
Genau. Es ist der Wahnsinn. Naja, Europapokalübertragung gab es in den letzten Tagen, was können wir sagen? Übliche Kritik eigentlich, können wir kurz halten. Prime macht einen guten Job, auch wenn kein deutsches Team dabei ist, in einem sehr schönen Stadion. Guckt euch das gerne nochmal an von gestern Abend, vom 12. März. Ansonsten, The Zone, Achtelfinale ohne Experte, ohne Moderator, dürftig. Ja, du wartest schon auf den nächsten Studioeinsatz bei The Zone, ne? Der da nicht aus der Buchse kommt. Und das Outfit von Jonas Hummels ist bestimmt auch noch ein Stichwort bei dir.
Das Outfit von Jonas Hummels ist bei mir ein Stichwort.
Kannst du dich an die Insta-Story noch erinnern? Was
Ach so, ja, natürlich. Das war ja eher Eurosport Tour de France-Style, was man bei The Zone da aufgefahren hat. Zumindest was Jonas Hummels sagen. Also das stimmt. Also in guter Jan-Ulrich-Outfit ist er da angetanzt.
Kann man leider nicht mehr sehen. Das gab es in der Insta-Story von, oh Gott, ich glaube, es war Daniel Herzog zu sehen, wie Jonas Hummels in der kompletten alten T-Mobile, also dieses Telekom-Radsport-Team Mitte, Anfang der 2000er, Ende der 90er unterwegs war. Luca hat, glaube ich, sogar noch den Sponsorenschriftzug von der ARD da drauf erkennen wollen.
Ja, in einem Frame sieht man es ganz leicht, aber es muss ja da drauf sein, deswegen.
Wahnsinn. Naja gut, ich weiß gar nicht, ob das on-air zu sehen war. Auf jeden Fall lustig.
Ich hoffe nicht.
Naja, genau. Europapokalübertragung, wie gesagt, auch da gerne euer Feedback an unseren Instagram-Account @screentimesport oder wie gesagt auch gerne in die Kommentare bei unseren Kollegen vom Kommentatorenblog, da lesen wir auch fleißig mit und ansonsten gibt es noch einen kleinen Fail von meiner Seite, denn beim Spiel beim Derby Bielefeld gegen Verl bei Magenta Sport in Liga 3 lief plötzlich Basketball und kein Fußball mehr. Da gab es einen kleinen Fehler in der Regie. Fehler sind menschlich, trotzdem wollten wir es erwähnen und kommen damit zum Lacher der Woche, der sich im ersten deutschen Fernsehen am Freitagabend kurz vor den Tagesthemen befindet. Und wir hören mal rein.
Wir sind gegen 22.35 Uhr zurück, dann zunächst auch mit den zwei Freitagsspielen aus der zweiten Fußball-Bundesliga, unter anderem Düsseldorf gegen den HSV. Jetzt aber zunächst mal die Tagesaktualität aus Hamburg, die Tagesthemen mit Ingo Zamperoni.
Nicht mal Wippen im Freien ging mehr. Jetzt wirkt manches übertrieben, was in der Corona-Pandemie angesagt war. Brauchen wir eine intensivere Aufarbeitung der politischen Strategie von damals? Mehr dazu gleich in den Tagesthemen.
Ja, Luca, ich glaube, da gab es ein kleines Informationsdefizit.
Die Strecke USA-Hamburg ist ja auch ein bisschen lang. Von daher lassen wir das Michael Antwerpes mal verziehen. Er hat ja auch die zweite Liga dort anmoderiert. Das war
geil,
auch
ne?
Sehr gut. Vom strauchelnden Steffen Baumgart wurde dort gesprochen. Aus Soldier Hollow und hinten. Und im Hintergrund fielen die Scheiben. Und das war ein Traum. Also, aber schön, dass es sowas gibt. Also, das erwärmt mein Herz.
Ja, absolut. Was mich auch erwärmen würde, ist, wenn ihr uns Nachrichten schreibt zu den heute besprochenen Themen. Also, wie gesagt, screentime.sport. Schaut da gerne vorbei bei Instagram. Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche rechte Neuigkeiten aufschnappt und die auf jeden Fall mit hier in den Podcast müssen, was euch im Fernsehen so gefällt oder nicht, was euch fehlt. Wie auch immer, ihr wisst ja, wie es bei uns läuft. Also, schreibt gerne und dann werdet ihr auch erwähnt und dann, wenn nicht, hören wir uns auf jeden Fall. In zwei Wochen sollte nichts anderes passieren. Wie gesagt, spätestens zur Bundesliga-Rechtevergabe. Es wird richtig spannend, Luca. Es ist nicht mehr lange hin.
Genau. Wir sind richtig am Start dann auch in zwei Wochen. Ich bedanke mich bei dir, David, fürs Dabeisein und beim nächsten Mal dann auch wieder mit euch in zwei Wochen bei Screentime Sport.
Dann mit Postkartenaktionen in der ÖRR-Redaktion.
Genau. Postfach ist jetzt unten eingeblendet. Wir melden uns in zwei Wochen wieder. Ciao, tschüss und bye bye. Ciao. Hier bei Screentime Sport.